Einer hat mich sogar schon der Herr der Bäume betitelt, weil ich ein Kunstprojekt gemacht habe. Das heißt, Bäume zeigen Farbe. Das ist heute noch zu sehen. Das habe ich Ende 21 angefangen und Mitte 22 aufgehört. Um was geht es? Ja, das ist ja das Interessante daran. Die Freie Hansestadt Hamburg hat sich ja mal zur Aufgabe gemacht, wenn man einen Baum fällt, dann pflanzen wir zwei. Aber das tut sie ja nicht. Und ich habe ja erfahren, bevor ich das Projekt gemacht habe, dass 10.000 Bäume fehlen in Hamburg überhaupt. So, und eigentlich sollte dieses Projekt, was ich gemacht habe, in Großburg-Wedel stattfinden. So, konnte aber nicht stattfinden, weil mein Bruder zu der Zeit verstorben ist. Also konnte ich nirgendwo bleiben. So, und weil ich nirgendwo bleiben konnte, habe ich mir gedacht, scheiß was auf Großburg-Wedel, ich mache das in Hamburg. So, und dann habe ich mich durchgefragt, wer ist dafür zuständig. Ja, dann müssen Sie den und den fragen. Von dem Bezirk Hamburg-Mitte. So, dann habe ich den in Bezirk Hamburg-Mitte, habe ich den eine E-Mail geschickt und dann habe ich den gefragt, ich möchte das und das und das machen. Wer ist dafür zuständig?
Wir nicht.
So, wenden Sie sich an den und den und den. So, wieder eine E-Mail geschrieben, wieder dasselbe kopiert und so weiter und so weiter. Da schreibt der, schreibt die zurück, wir sind da nicht für zuständig. Wenden Sie sich an den und den. Das war so eine Katastrophe. Ich habe gedacht, das kann er nicht mehr sein. So, und dann gibt es zufällig im Bezirk Mitte einen Mann, der ist für die Straßenbäume zuständig. So, und den Namen habe ich dann erfahren. Dann habe ich den kontaktiert. Und da hat er gesagt, ja, was wollen Sie denn da machen? So, dann habe ich denen das beschrieben, was ich da machen will. Und da hat er gesagt, hat er mir geschrieben, aber bitte nicht, dass so Kunststoff oder so ist, ne? So, und ich bin ja mal in Kassel gewesen bei Documenta 10 über eine Woche und habe da an ein Kunstprojekt teilgenommen. So, und da ja Josef Beuys 7.000 Bäume damals in Kassel gepflanzt hat, habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du doch Filz. So, dann habe ich dann Filz genommen, habe mir mehrere Platten Filz, so eine Box mit mehrere Filzplatten bestellt, mit vielen, vielen Farben. Und die habe ich dann aneinander gemacht und habe die dann um die Bäume herum gemacht. So, dann habe ich jeden zweiten Baum genommen. So, und diese Filzplatten sind heute noch dran.
Geil.
Obwohl das schon seit Ende 21. November 21 sind die.
Ja, also ich fange mal da an, wo ich angefangen habe. Also es gab ein Kunstausschreiben von der Stadt Großburg-Wedel. So, und da wollte ich mich bewerben und habe mich da auch beworben. So, und dann ist Folgendes passiert, mein Bruder ist dann verstorben und dann konnte ich da nicht mehr dran teilnehmen, weil ich keine Heimat mehr hatte auf einmal. Ja? So, es stand zwar noch unser Haus da, aber da konnte ich nicht mehr rein. So, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das in Hamburg. So, und dann habe ich mich an der Bezirksamt Hamburg Mitte gewendet, um zu wissen, wer denn dafür zuständig ist. So, dann habe ich mehrere Leute kontaktiert. Ich mache das jetzt mal anders kontaktiert. Und diese Leute haben mir immer geschrieben, dass sie dafür nicht zuständig wären. Bis ich denn eines Tages eine Frau aufgetan habe, die wusste genau, wer dafür zuständig ist. Ja, da ist das Bezirksamt Mitte, der Leiter des Verkehrsamtes, gibt es extra einen, der ist dafür zuständig für die Straßenbäume in Hamburg. So, und den habe ich dann kontaktiert und der wollte genau wissen, was ich da mache. So, und dann habe ich ihn das beschrieben. Ich habe ihn das erst so beschrieben, wie ich das am Anfang mir gedacht habe, wie ich das machen möchte. So, und dann hat er mir zurückgeschrieben, dass das mit Kunststoff nicht möglich ist, weil die Bäume ja atmen müssen. So, und dann bin ich ja bei der Documenta 10 in Kassel gewesen über eine Woche. Und da sieht man ja heute noch die Bäume, die Josef Beuys damals gepflanzt hat, die schön groß geworden sind. So, dann habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du doch einfach Filz. So, dann habe ich denen das vorgeschlagen und habe gesagt, ja, das geht so. Und dann habe ich mir so ein Paket Filz gekauft mit zig verschiedenen 50, ganz bestimmt über 50 Farben. So, und die habe ich dann aneinander gemacht und habe das dann um die Bäume gewickelt. Und das Irre war ja da dran, ich habe da jede zweite Woche habe ich da verbracht. Hab mir einen Hocker, habe ich ja gehabt, dann habe ich mich auf den Hocker gesetzt, habe einen Tisch aufgebaut und habe dann Rede und Antwort den Passanten gestanden, was ich da mache und warum ich das mache und weshalb ich das mache. So, dann habe ich denen das erzählt, dass die Hansestadt Hamburg sich mal zur Aufgabe gestellt hat, jeden Baum, den sie fällen, zwei Bäume zu pflanzen, und das kriegen die einfach nicht mehr, schon lange nicht mehr hin. So, und weil die das nicht hinkriegen, habe ich mir gedacht, nimmst du die Bäume, machst du da den Filz rum, um zu signalisieren, wie wichtig Bäume sind. Denn ohne Bäume können wir ja gar nicht leben. Weil die Bäume ja Sauerstoff produzieren. So, und deswegen haben denn bestimmte Leute, Autofahrer oder Passanten, sind denn zu mir gekommen, haben mich denn gefragt, was ich denn da mache. Und denen habe ich das dann erklärt. Da haben die gesagt, das ist aber toll, was du da machst. Sag ich ja, ob das toll ist oder nicht toll ist, das stelle ich mal in Frage. Für mich ist es toll, weil ich es einfach machen möchte. Weil ich ja, eigentlich bin ich ja ein Mensch, der in der Natur aufgewachsen ist. Ich bin ja mehr in der Natur gewesen als zu Hause. In der Nähe von der ehemaligen Kreisstadt Burgdorf. So, und da, ich bin in Henigsen geboren. Ich bin in unserem Haus, was man mal damals gebaut hat, geboren, 1952. Und bin durch bestimmte Umstände, familiäre Umstände, bin ich denn, also wir, mein Bruder, wir sind ja da, ich habe ja noch zwei Brüder, einer lebt ja nicht mehr, und noch eine Schwester. So, und wir sind aus familiären Umständen wegen meines Vaters mehr draußen gewesen wie drin. Weil mein Vater ein harter Hund war. Und harte Hunde können auch ganz schlimm zuschlagen, sage ich mal so. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich mir da dran denke. Mein jüngerer Bruder ist ja nur 2 Jahre jünger wie ich. So, und der hat meinen Vater an den Handgelenken genommen und hat ihn angeschrien. Du schlägst mich nicht mehr, du nicht. So, pass auf. Und dann hat er einen Schlaganfall gekriegt, mein Vater. So, nach diesem Schlaganfall hat er nie wieder getraut, uns anzufassen. So, und ich habe es immer noch nicht verstanden, warum das mein jüngerer Bruder gerade war. Warum nicht mein älterer oder warum nicht ich? Warum gerade er? So, und das haben wir ihnen einfach zu verdanken. Und weil wir ihnen das zu verdanken haben, waren wir kaum zu Hause. Also wir sind nachmittags weggegangen und sind abends so zwischen 20.30 Uhr, 21 Uhr erst wieder nach Hause gekommen. Das war kein Schutzraum, sondern da hast du ja deine Schulkollegen, deine Kameraden. Man war eine Einheit. Und eine Einheit kann Besseres bewirken, als wenn du, sage ich mal, alleine bist oder zu zweit. Oder mein Vater hat ja sich immer Folgendes, wenn ich was ausgefressen habe oder mein Bruder was ausgefressen hat oder mein anderer Bruder, dann hat er immer alle drei verprügelt. Und da hat er immer gesagt, ihr wisst ganz genau, warum. So, und das wollte man einfach nicht mehr haben. So, und weil man das nicht mehr haben wollte, ist man mehr von zu Hause weg gewesen als zu Hause. Und das, was wir draußen erlebt haben, überhaupt in dieser Gemeinschaft, das ist so irre gewesen. Und wir haben Baumhäuser gebaut. Wir haben unterhalb dieses Baumhauses haben wir dann so eine Erdkuhle gemacht. Da haben wir da Steine reingelegt und haben wir da immer Feuer drin gemacht. Dann haben wir uns bei den Feldern, haben wir uns Steckrüben besorgt, Kartoffeln besorgt, Karotten besorgt. Und dann haben wir immer einen Topf gemacht da, ne? Unterhalb des Baumes. Und das ist so irre gewesen, was wir da so gemacht haben. Das ist, also das, dieses, diese Lebenserfahrung, die wir da gesammelt haben, die kann uns keiner mehr nehmen. Und deswegen bin ich so ein freiheitsliebender Mensch. Mein jüngerer Bruder und ich sind ganz bestimmt über 40 Jahre auseinander. So. Und als mein, ich weiß das gar nicht mehr, mein Vater ist ja auch schon fast 20 Jahre tot, meine Mutter ist über 10 Jahre tot, dann trifft man sich einfach mal. So, und man sitzt nicht zusammen, man redet nicht miteinander. Man geht wieder auseinander. Man weiß nur, dass dein eigener Bruder da ist. Mehr weißt du nicht. So, und als mein älterer Bruder gestorben ist, haben wir ja auch wieder zusammengesessen. Und auf, ich weiß gar nicht, wie mein jüngerer Bruder auf einmal auf die Idee gekommen ist, mich öfters anzurufen, um mit mir zu reden. Na, wie geht's? Das sind alles nur Phrasen und Floskeln, sage ich mal so. Also der innerliche Zusammenhalt, den es mal gegeben hat in unserer Jugend, denn wir mussten ja alle zusammenhalten, weil jeder musste ja jeden beistehen. Denn wir sind ja auch damals mit 13, 14, 15 sind wir ja nach außerhalb gefahren in dieser Disco, in dieser Disco, in dieser Disco oder in dieser Disco oder bei uns in der Disco. Und man musste immer zusammenhalten. So, und wenn es denn Reibereien oder Streitereien irgendwo gab, dann musste man zusammenhalten. So, und dann ist mein Bruder durch arbeitstechnischen Gründen mehrere Jahre in Afrika gewesen als Erdölbohrmeister bei der Firma Wintershall. So, und der ist 3 Monate in Afrika gewesen, 1 Monat zu Hause, 3 Monate in Afrika, 1 Monat zu Hause. Und deswegen hat man sich nie gesehen. Nie gesehen. Man hat sich nie miteinander gesprochen. So, und dann diese Erfahrung zu sammeln, dass jemand sterben muss, und zwar der ältere Bruder sterben muss, um wieder in Kontakt zu treten. Zwar reden wir nicht jeden Tag miteinander, wir unterhalten uns auch nicht jeden Tag, müssen wir auch gar nicht. So, aber dass er zu sich selbst gesagt hat, ich habe nur noch diesen einen Bruder. Ich weiß es ja nicht, das sind ja nur Vermutungen. Also versuche ich diesen Kontakt halt wieder herzustellen. Und seitdem haben wir wieder Kontakt. Besuchen tun wir uns aber nicht. Ich bin aus wirtschaftlichen Gründen geflüchtet. Und das hören viele nicht so gerne, weil es ja stimmt. Ja. Denn ich bin aus wirtschaftlichen Gründen, also ich wollte einen Beruf lernen, den man in Niedersachsen nicht lernen kann. So, und das ist Einzel- und Großhandelskaufmann im Sanitär- und Heizungsgewerbe, weil ich ja gelernter Heizungsbauer bin. So, und das konnte man in Niedersachsen nicht lernen, also musste ich nach Hamburg ziehen. Denn in Hamburg gibt's ja die Gröner Schule. Und alle haben gedacht, auch ich habe gedacht, ich könnte das machen. So, aber ich habe nicht damit gerechnet, ich habe ja eine kaputte Wirbelsäule. So, und weil ich eine kaputte Wirbelsäule habe, kann ich nicht so lange sitzen. So, und da muss man ja in der Schule, muss man 2,5 bis 3 Stunden morgens sitzen, dann hast du eine halbe Stunde Pause oder vielleicht auch nur 20 Minuten. Dann musst du wieder 2, 3 Stunden sitzen und das hat meine Wirbelsäule nicht mitgemacht. So, und weil die das nicht mitgemacht hat, bin ich dann zum, weiß ich nicht, ob ich beim Direktor war, ich habe keine Ahnung, das ist schon alles so lange her. Jedenfalls habe ich denen das mitgeteilt, dass ich aufhören möchte aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann Ihnen das auch schriftlich bringen. Ich kann, ne? So, dann hat er gesagt, musst du nicht, du kannst ja was anderes machen. So, und dann bin ich in die Berufsschule von Farmsen gewesen. Also in der Metallherstellung gibt es, also du stellst ein Stück Metall her.
Schlosser.
Nein, du stellst mit ein Stück Metall her. Zu bestimmten Maßen. So, ach, jetzt fällt's mir ein. Fertigungskontrolleur habe ich da gelernt. So, und zum Schluss, kurz bevor der Prüfung, sage ich mal, hat mein Körper wieder nicht mitgemacht. So, dann haben wir, die Schule hat beschlossen, dass ich ein Zeugnis bekomme, dass ich das und das und das gelernt habe. Und so wie der Zufall es wollte, hat in eine Firma bei Rheinbeck-Linde Fertigungskontrolleure gesucht. Und da haben die mich dann hingeschickt und da habe ich dann da Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht gearbeitet. Bis denn eines Tages mein Körper gesagt hat, leck mich am Arsch, bin zusammengebrochen, hab meinen eigenen Körper nicht mehr gemerkt, ab hier, ab Bauchnabel, hab da unten auf der Erde gesessen und da habe ich mich gefragt, was mache ich hier unten eigentlich? Was mache ich? Was ist hier los und warum bin ich hier unten auf der Erde? Und alle sind zusammengestürmt und wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollen. So, und dann haben wir uns mit dem Betriebsrat getroffen und dann wollten wir beschließen, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme, der für mich geeignet ist. So, und dann hat die Firma gesagt, das können wir nicht machen, das kostet zu viel Geld, um so einen Arbeitsplatz zu schaffen. So, und dann bin ich aus gesundheitlichen Gründen, habe ich dann die Firma verlassen. Natürlich habe ich Geld dafür gekriegt, als ich da noch gearbeitet habe. Für jedes Jahr habe ich dann so viel und so viel Tausende von D-Mark bekommen. So, und ich habe das nie bereut, da aufgehört zu haben. Nie. So, weil mein Körper das einfach nicht mehr mitgemacht hat. So, dann habe ich mir gedacht, was machst du nun? So, habe ich als Gebäudereiniger angefangen. Und das hat erstmal so einen riesen Spaß gemacht, plus alles im Akkord. So, da habe ich Akkordarbeiten gehabt, die hätte niemand geschafft. Niemand. So, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. So, dann bin ich zum Chef gefahren, habe ich gesagt, diese Arbeitsstelle, wo du mich jetzt immer hinschickst, sag ich, die ist nicht zu schaffen. Und er hat gesagt, doch, die ist zu schaffen. Sag ich, gut, sie kommen morgen vorbei und zeigen mir das. Der ist nicht gekommen, glaubst mir nicht, der ist nicht gekommen, weil er es selber nicht geschafft hat. So, jedenfalls habe ich immer die Arbeitszeit überschritten, da, um eine halbe Stunde oder 45 Minuten. So, und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Sag ich suche mir eine andere Arbeitsstelle. Dann habe ich wieder als Gebäudereiniger angefangen und dann wieder mal als so, bis ich dann gesagt habe, und dann habe ich dann das nicht mehr gemacht, weil ich gemerkt habe, dass das mein Körper auch gar nicht mehr mitmacht. So, und dann bin ich ja durch eine familiäre Entscheidung wohnungslos geworden. So, durch eine familiäre Entscheidung bin ich dann wohnungslos geworden. Aber da ich mich ja seit 1985 sozial immer engagiert habe im Stadtteil. Egal, um was es ging. Immer engagiert. So, und dann lernt man sich erstmal richtig kennen. So, und weil man sich richtig kennenlernte, hat die Kirche, die evangelische Kirche, die es da in Mümmelmannsberg gibt, die haben so eine Wohnung für Asylanten, für Kirchenasylanten. So, und die war leer. Und da haben die gesagt, du ziehst hier ein. Und dann, ich habe ja nur 900, was habe ich damals gehabt? 900 D-Mark habe ich nur. Über 900 D-Mark habe ich gehabt. Und über 700, fast 800 D-Mark sollte ich für diese Wohnung bezahlen. Ich habe das zwar bezahlt. Dann bin ich zum Sozialamt gegangen und habe gesagt, würden Sie nicht die Kosten mit übernehmen? Zu so viel und so viel. Wir können uns das ja teilen. Machen wir nicht. Du hast doch genug. Da habe ich gedacht, die spinnt doch. So, das war aber damals so. Ich hatte wirklich genug. So, und das ist ja mein Problem gewesen. So, und dann hat diese Frau genau gewusst, dass ich nur da in dieser Wohnung 3 Monate bleiben kann. Und sie hat zu mir gesagt, bei mir wirst du nicht obdachlos. So, da habe ich mir gedacht, na gut, da bin ich ja mal gespannt. So, als kurz bevor der Vertrag auslief, bin ich zu ihr hingegangen und da ist alles bei ihr zusammengebrochen. Alles. So, da hat die stundenlang durch Hamburg telefoniert, ob es nicht irgendwo Platz für mich gibt. Und die Freie Hansestadt Hamburg hat ja 1993 das Winternotprogramm erfunden und hat die ersten Wohnungslosen 1994, wir waren ja die ersten, in den Hotels untergebracht. So, und das Hotelzimmer hatte 8 Quadratmeter. Da waren 2 Personen untergebracht auf diese 8 Quadratmeter. Pro Person hat die Behörde an den Hotelbesitzer 1048 Euro bezahlt. Also fast 2100 für beide zusammen. Deswegen habe ich auch ein Buch draus gemacht, das heißt Wohnungslos, ne, weil mich das so genervt hat, auf politischer Ebene genervt hat. So, und damals habe ich zu der Zeit eine irre Idee gehabt. Das hat anders angefangen. Immendorf hat die Stadt Hamburg erpresst. Denn Immendorf wollte den Hans-Albers-Platz saniert haben von der Freien und Hansestadt Hamburg. Und dann hat Immendorf gesagt, wenn ihr das nicht macht, baue ich mein Hans-Albers-Statue wieder ab. So, da habe ich 3 Bilder extra dafür gemacht. 3 Bilder, um den Hans Albers zu retten. Hat aber nicht geklappt. So, weil zwischen Docks und Davidswache damals ein Wohnungsloser verstorben ist. Denn ich habe damals zur Weihnachtszeit habe ich den Wohnungslosen auf der Reeperbahn, Clementine, Mandarin, ist wahrscheinlich dasselbe, Apfelsin, verteilt. Ne? Hab jeden einer immer so geschenkt. So, und der ist da verstorben, habe ich gesagt, scheiß was auf den Immendorf, ne? Ich mache ein Projekt, das heißt Kunst für Künstler und sammel Kunstwerke von bekannten Hamburger Künstlern und Künstlerinnen. Und dann ist das Hamburg Journal in diesem Hotel gewesen. Die durften eigentlich gar nicht rein. Da habe ich, weil die gefragt haben, ob sie nicht Filmaufnahmen machen dürfen. Haben sie verweigert. Da habe ich zu den Journalisten gesagt, ich habe da eine bessere Idee. Du kommst als Privatperson, bringst eine Kamera mit und machst trotzdem dein Interview. So, das hat er gemacht und das haben die gesendet. Und der Portier hat das zufällig gesehen und hat das seinem Chef erzählt. Und sein Chef hat seinem Portier erzählt, steck doch diesen Mann in das dreckigste Loch, was wir haben. Und das haben die versucht. Ich bin da hingegangen und wollte da einziehen. Habe ich gesagt, nee, nicht hier. So, da habe ich gesagt, ich lasse meine Klamotten hier und bin dann in einen Container gezogen in Lohbrügge. So, und dann habe ich ja viele Künstler, berühmte Künstler aus Hamburg besucht, auch nicht berühmte Künstler, weil ich ja so viele gekannt habe. Und alle haben dann mir Bilder gegeben und Hinz und Kunst und ich zusammen haben dann im Hotel 4 Jahreszeiten die erste Kunstversteigerung gemacht. So, und die erste Kunstversteigerung hat über 50.000 D-Mark gebracht. So, und diese 50.000 D-Mark hat dann Hinz und Kunst, wo ich auch mitgearbeitet habe, so an der Rathauspassage habe ich mitgearbeitet. Sowas macht man, wenn man sowas kann, sage ich mal so. Und der Hinz und Kunst hat dann gesagt, wir geben zum Aufbau der Rathauspassage dieses Geld. Haben sie auch gemacht, was ich toll fand. So, und das Irre ist ja, weil ich da jetzt so einen komischen Sprung gemacht habe, bin ich wieder bei Immendorf, als Immendorf ich der diese Kunstwerke nicht selbst verkaufen konnte und der da zwischen Davidswache und Docks verstorben ist oder erfroren, ist mir egal, tot ist tot, sondern habe ich mit Hinz und Kunst ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Wintercafé auf dem Gerd-Hauptmann-Platz. Ich habe das ins Leben gerufen, Hinz und Kunst hat sich mit mir zusammengetan, mit dem Mitternachtsbus damals, und haben dieses Wintercafé auf dem Gerd-Hauptmann-Platz 8 Wochen oder 9 Wochen lang betrieben.
So, und alles ehrenamtlich. Und du wirst es nicht glauben, was da passiert ist. Da sind Sachen passiert. Da habe ich gedacht, was ist in dieser Hansestadt Hamburg los? Die haben uns die Bude eingerannt. Braucht er nicht noch dies? Braucht er nicht noch das? Braucht er noch nicht jenes? Und, oh, das war so irre. Die Bundeswehr ist gekommen und hat gesagt, wir haben noch so viel Schlafsäcke. Wir können euch, da haben die über 50, fast 100 Schlafsäcke geliefert, ne? Und wir mussten die da zusehen, wo wir die lassen. Und dann hat sich die Kleiderkammer Wilhelmsburg mit engagiert da, ne, und hat Bekleidung verteilt. Und das war so irre, was da abgegangen ist. So, und dann mussten wir das ja eines Tages wieder, nach 8 Wochen mussten wir das ja wieder einstellen, ne. Und das war ja so blöd, sage ich mal, nicht nur für mich, sondern auch für die Obdachlosen. Dann bin ich bei einem Sprecher der SPD gewesen, den habe ich ausgegraben, der ist dafür zuständig gewesen. Da habe ich mich mit dem, bin ich hingegangen, habe mich mit dem unterhalten, habe ich dem gesagt, wir brauchen ein Nachfolgeprojekt, egal wer das betreibt. Habe ich gedacht, hat der eine Macke oder was? Hat er wahrscheinlich auch gehabt. So, und mir ist es bis heute nicht gelungen, jemand auszugraben, egal welche soziale Einrichtung es gibt, sowas wieder zu initiieren, was wir eigentlich bräuchten. So niedrigschwelliges, wo jeder kommen und kann, gehen kann, wann er will, wann er schlafen kann. Aber leider ist mir das nicht gelungen, und weil mir das nicht gelungen ist, liegt mir das heute eigentlich noch sehr nah, und sonst hätte ich mir auch nicht die Mühe gemacht, Leute auszugraben, die das eigentlich initiieren könnten, aber nicht initiieren. Ich habe mich in meiner Jugend um Schulkollegen gekümmert, die so fast am Rande des Todes waren, weil sie so viel Drogen konsumiert haben. So, und die habe ich in meiner Jugend, in meinem Jugendzimmer aufgenommen und habe mich um die gekümmert. Bloß meine Mutter mochte das nicht. Die hat immer gesagt, Junge, das will ich nicht, und dann habe ich eines Tages zu ihr gesagt, weißt du was, Mutti, davon hast du gar keine Ahnung. Ne? Ich habe mich trotzdem gekümmert. Warum soll ich mich nicht darum kümmern? Alle, die man damals geholfen hat, die standen ja alle am Rande da dran, von den Eltern rausgeschmissen zu werden. So, und damit sie nicht rausgeschmissen werden, muss man ja versuchen, mit diesen Personen, die müssen es ja wollen. So, und wenn sie das nicht wollen, so wie mein bester Freund, mit dem ich 20 Jahre lang befreundet war, der war schwer alkoholsüchtig, den habe ich aus Witten nach Hamburg geholt, um ihn das Leben zu retten. Bloß er hat's mir ja nie gedankt, dann muss er ja auch nicht. So, und den habe ich dann aus meiner Wohnung rausgeschmissen, weil er sich nicht dran gehalten hat. Und der hat dann in Wilhelmsburg gewohnt. Und eines Tages ruft er mich an und sagt, du, ich habe 3 Tage lang im Koma gelegen, kannst du nicht mal vorbeikommen und für mich mal einkaufen, mein Kühlschrank ist leer. Habe ich gesagt, bist du bescheuert, habe ich zu ihm gesagt, ich komme nicht, wieso kommst du nicht? Sag ich, ja, meine Familie ist mir wichtiger als du. Ja, wenn du nicht kommst, gehe ich auf die Kühlbrandbrücke und springe runter. Sag ich, ja, komm ich vorbei und schmeiß einen Blechkranz hinterher. Sag ich, ja, hast du nicht mehr alle? Und seitdem sind wir auseinander. Und das ist auch schon fast 20 Jahre her. Ich weiß nicht mal, ob der lebt. Will ich auch gar nicht wissen. Ich bin bei Hinz und Kunst 29 Jahre. Die Geschichte geht ja eigentlich so. Ich bin ja engagiert, wie du weißt. Und wir haben die ältesten Kunst- und Kulturtage in unserem Stadtteil von Mümmelmannsberg. So, und da bin ich engagiert seit 1987. So, und wir sind Mitinitiatoren, dass diese Kunst- und Kulturtage immer im November stattfinden. So, und da tauchen denn auf einmal Leute auf, die du gar nicht kennst. So, aber man lernt sich ja mit der Zeit kennen. So, und eines Tages sagt eine Frau zu mir,
Sag mal, Erich, du verkaufst doch Hinz und Kunst im Billstedt. Sag ich, ja, mach ich. Kannst du nicht auch nach Lohbrügge kommen auf den Wochenmarkt, um da Hinz und Kunst zu verkaufen? Sag ja, klar. Euch zuliebe mache ich alles. So, dann habe ich Billstedt hinter mir gelassen, weil mir das zu anstrengend gewesen wäre. Billstedt, Lohbrügge, Bergedorf. Nee, Bergedorf gab's noch gar nicht. So, und dann habe ich jahrelang Billstedt gemacht, bis dann eines Tages jemand gekommen ist, der zu mir gesagt hat, in Bergedorf auf dem Wochenmarkt gibt es keine Hinz und Kunst zu kaufen. Könntest du das nicht machen? Habe ich auch gesagt, euch zuliebe mache ich das. Und seitdem bin ich 22 Jahre, also ich bin 29 Jahre in Lohbrügge am Verkaufen und 22 Jahre lang in Bergedorf am Verkaufen von Hinz und Kunst. Und ich weiß auch, warum ich es mache. Ich mache es ja nicht nur wegen mir. Ich mache es ja auch wegen Hinz und Kunst, damit Hinz und Kunst weiterhin die Arbeit machen kann, wozu sie überhaupt geboren worden sind. Und das muss man verstehen, wozu die geboren worden sind. Und wer es nicht versteht, der tut mir leid. Das ist ja das Problem, was viele haben. Mhm. Umso länger man sich kennt, umso mehr erfahren sie einen von einem. Aber sie erfahren nur das, was sie erfahren wollen. So, und du hast nur das erfahren, was du erfahren wolltest. Den Rest aber wirst du nie erfahren, weil du nicht, also hier bin ich und hier bist du. So, und diese Barriere zwischen dir und irgendeinem anderen musst du überwinden, um mehr von die Person zu erfahren, von der du was erfahren möchtest. Und ob der das sagt oder nicht erzählt, das ist sein Problem, nicht mein Problem.
Wenn du
also ich bin da ja anders. Ich bin ja nicht nur Hinz- und Kunstverkäufer, ich bin ja auch Stadtteilkünstler, ich bin Autor, ich bin Dichter, Performer, ich mache ja das, was mir Spaß macht. Also diese Brücke wurde ja gebaut, als Kunst für Künstler entstanden ist. Es ist ja nicht nur einmal, hat ja nicht nur einmal stattgefunden, es hat ja fast zehnmal stattgefunden. Und es im Hotel 4 Jahreszeiten zu Ende war, ist ja ein neues Projekt entstanden in 2 bis 3 Jahren, und zwar im Atlantik Hotel. So, und ich war ja auch immer im Atlantik Hotel mit diese Brücke zwischen Obdachlosigkeit und Gesellschaft, sage ich mal so, habe ich durchbrochen mit diesen Aktionen. Denn es sind ja nur die gekommen, die gemeint haben, sich mit dir unterhalten zu wollen. Der Rest hat sich doch gar nicht für dich interessiert. Die haben sich nur dafür interessiert, welches Bild kaufe ich und welches Bild kaufe ich nicht. Also, weil man es schaffen möchte, die Brücke zu bauen zwischen Gesellschaft und Persönlichkeit. Denn ich habe ja mehrere Monate habe ich im Museum vom Bergedorf ausgestellt. Und ich war einmal die Woche war ich immer vor Ort. Hab das ja auch bekannt gegeben. So, du wirst es nicht glauben, wer da so alles kam. Die kennst du gar nicht. Aber die wollten was von dir wissen. So, und dieses Wissen hat man ausgetauscht. Und diese Leute sind dann anders gegangen, als sie gekommen sind, weil sie es sich nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die sich nicht nur für sich selbst engagieren, sondern die sich auch für der Gesellschaft engagieren, um diese Brücken abzubauen. Denn diese Brücken sind ja heute noch da, die du nicht abbauen kannst. Zum Beispiel habe ich am Mittwoch war ich in Lohbrügge auf dem Markt, um Hinz und Kunst zu verkaufen. Und es hat geschüttet. Es waren nur 10 Marktstände da. Da habe ich gedacht, nee, hier stelle ich mich jetzt nicht hin im Regen und es kauft sowieso keiner was. So, und dann habe ich mich ich sage ja den meisten guten Tag und auf Wiedersehen. Da bin ich bei einem Marktbeschicker gewesen. Der hat dann zu mir gesagt, Erich, machst du genau richtig, fahr mal nach Hause. So, dann bin ich nach Hause gefahren, hab das veröffentlicht bei Facebook, dass ich nach Hause gefahren bin, damit die das verstehen, warum ich nicht da war. Was meinst du, wie das in der Luft zerrissen worden ist? Da habe ich gedacht, die spinnen doch alle. Wie kann der denn nach Hause fahren? Der wollte doch Hinz und Kunst verkaufen. Und verkauft sie aber nicht. Ist scheiß Wetter, keiner will Geld ausgeben, etc. pp. Die müssen alle sparen. Ist doch scheißegal, ob du nach Hause fährst oder nicht. Ist doch dein Problem. Ja, logisch ist das mein Problem. Aber warum hat man denn das Problem? Man kann doch dieses Problem überwinden. Ich muss mich da auch dementsprechend anziehen, damit ich überhaupt auf dem Markt stehen kann, um Hinz und Kunst anbieten zu können. Also ich verkaufe ja jetzt im April dieses Jahr 29 Jahre. Die ersten 10 Jahre kann ich alles belegen, weil ich das alles schön fein säuberlich festgehalten habe. Wie viel hast du in dem Monat verkauft? Wie viel hast du gesamt verkauft? So, und die ersten 10 Jahre waren die besten Jahre überhaupt. Und seitdem geht es nur noch bergab. Seit den 2000er Jahren geht es nur noch bergab. So, und wenn du mich jetzt danach fragst, zum Beispiel im Dezember, haben wir immer über 100.000 Zeitungen verkauft. Immer. So, und seit 10 Jahren oder so, ja, ungefähr 10 Jahren verkaufen wir das nicht mehr. Wir haben im letzten Jahr für Dezember 90.000 Zeitungen drucken lassen. Wir haben aber nur über 70.000 verkauft. Da fragst du dich, was ist hier los bei der Gesellschaft? Ende 93. Also, wenn mich einer fragt, woran das liegt, sage ich, das liegt an jedem selber. Umso mehr du dich dafür interessierst, denn wir schreiben ja selber in Hinz und Kunst, es könnte jeden treffen. Aber wir wollen es ja nicht, dass es jeden trifft. Aber es könnte ja passieren. So, und dieses könnte, kommt da draußen nicht an. Und das ist das Problem. Es beschäftigt sich keiner damit. Und ich versuche es immer, sag ich mal, so darzustellen, ich hätte ja auch nie gedacht, dass es mir passiert. So, aber mir ist es passiert. So, und da musst du das Beste draus machen, wenn es dir passiert. Das war mein erster Gedanke, nie draußen. Und ich habe es ja auch hingekriegt mit der Sozialarbeiterin von der Sozialamt. Dass diese Stadt sich zur Aufgabe gemacht hat, Obdachlosigkeit zu beseitigen, das hat ja nicht nur diese Stadt gemacht, sondern das hat ja auch der Papa Staat gemacht. So, und Papa Staat gibt zu, wir können die Obdachlosigkeit gar nicht ganz abschaffen. Denn jeder bestimmt ja selber über sein Leben. So, und die das gesagt hat, hat ja damit zu tun mit dem sozialen Wohnungsbau. Und die hat das gesagt, wir werden das nie hinkriegen. Es bleiben immer Obdachlose irgendwo. Weil die über sich selbst bestimmen, wo will ich hin und wo will ich nicht hin. Und das muss man erstmal begreifen. Und das begreifen viele nicht. Ich habe es ja auch versucht mit Obdachlosen, die dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. Und wenn die das nicht wollen, dann wollen die das nicht. Dann kannst du dir den Arsch wund arbeiten auf sozialer Ebene. Und dazu hast du irgendwann keinen Bock mehr. Weil die selber nicht wollen. Und du begreifst es aber nicht, warum die das nicht wollen. Da kannst du die noch so lange kennen. Und das ist das Problem. Die Stadt kann nicht zuhören, weil sie die falsche ein. Nochmal, wie oft habe ich mich schon mit Sozialsenatoren unterhalten? Das wollen die alle gar nicht hören. Hier rein, da, linke Ohr rein, rechte wieder raus. Das wollen die gar nicht hören. Was meinst du, wie oft Hinz und Kunst sich mit denen unterhalten hat? Das interessiert die alles gar nicht. Ihr kümmert euch doch. Warum sollen wir uns denn kümmern? So sehe ich das. Politisch gesehen steckt da überhaupt nichts hinter. Verstehst du? Zum Beispiel heißt es ja Winternotprogramm. Es ist gar kein Winternotprogramm. Es war noch nie Programm. Programme sehen anders aus. Programme müssen so aussehen, dass du keinen zurücklässt. Verstehst du? So, aber die lassen die alle zurück. Die bringen die unter und wenn sie die untergebracht haben,
endet das Programm und sie sind wieder auf der Straße. So, wo ist da die Nachhaltigkeit? Und das nervt mich tierisch. Und wenn mich das tierisch nervt, bin ich mehr ins Rathaus rein und raus gerannt, als du glaubst. Es nervt einfach. Denn, wie schon gesagt, ich arbeite seit 1988, 89 im dem Sanierungsbeirat von Mümmelmannsberg. Und seit über 20 Jahre arbeite ich in einem sozialen Entwicklungsprogramm der Freien Hansestadt und Hamburg. So, und ich habe Interessen, aber die Interessen kommen nicht da an, wo sie hin sollen. Und das ist das Problem. Ich werde immer dranbleiben, weil ich das alles anders sehe als Politik. Denn Politik sieht es so, wie sie das sehen wollen und nicht so, wie andere das sehen wollen. War schon immer so. Und das musst du begreifen. Ja. Guck mal, wenn ich mich mit Olaf Scholz unterhalte, als er noch Arbeitsminister war und als Hartz IV eingeführt wird, meinst du, der hat zugehört? Der hat nicht zugehört. Da habe ich gesagt, dass dieses Gesetz, was ihr entworfen habt, das ist Gesetz per Armut. Das wollte der gar nicht hören. So, dann treffen wir uns 2 Jahre später wieder in Altona. Und das hat sich bestätigt, was ich gesagt habe. Meinst du, der wollte das hören?
Der wollte das nicht hören.
Weil ich recht hatte. Irgendwann macht dich das müde. Ja. Wenn du die alle abgegrast hast, die ich abgegrast habe, politisch gesehen, SPD, CDU, Grüne, wenn du die alle abgegrast hast, mit denen ich mich unterhalten habe, und die nicht zuhören können oder auch nicht zuhören wollen, da wirst du irgendwann mal müde. Warum sollst du dich denn nochmal mit XY unterhalten, der nicht zuhören kann? Und sich nur nicht mal Notizen macht. Mal, wer so oft mit ihm zusammengearbeitet hat wie ich, das haben ja auch andere. Kurz bevor er Bürgermeister geworden ist, hat er Leute zusammengerufen, hat gesagt, schreibt mal bitte auf, was ich als Bürgermeister machen soll. So, das haben wir gemacht. Wir haben ihm das gegeben, er hat das mitgenommen und da hat er noch zum Abschied gesagt, ich werde mal sehen, was ich tun kann. So, die Zeit vergeht. Pass auf, eines Tages ist er dann aufgetreten im Kulturpalast in Billstedt. Ich natürlich hin. Konnte sich jeder ans Mikrofon stellen. So, da habe ich mich ans Mikrofon gestellt und habe ihn gefragt. Sagen Sie mal, Herr Scholz, können Sie sich noch daran erinnern, dass wir uns in der Heinrich-Wolgers-Schule getroffen haben und Ihnen aufgeschrieben haben, was Sie machen könnten oder sollten? Und Sie haben gesagt, ja, ich tue, was ich kann und haben bis heute noch nicht das getan, was wir alle geschrieben haben. Wo ist das abgeblieben? Wir brauchen dieses, wir brauchen jenes, wir brauchen bessere Schulen, wir brauchen dieses, wir brauchen jenes, wir brauchen Leute, die auch die Obdachlosigkeit abbauen können und so weiter und so weiter. Was weiß ich, was die alles aufgeschrieben haben? Ich habe es ja nicht gelesen. Sie haben zwar punktuell was vorgelesen, weil er das hören wollte, aber das, was Sie da punktuell vorgelesen haben, das ist schon so lange her. Über Kunst unterhalte ich mich eigentlich gar nicht. Ich mache sie einfach. Es gibt ein Sprichwort von mir. Das, was ich nicht schreiben kann, male ich. Das, was ich nicht malen kann, schreibe ich. Und das tue ich. Denn man kann nicht alles malen. Das geht nicht. Mein Lager ist voll. Ich kann eigentlich gar nichts mehr produzieren. Und das ist das Problem. Ich verkaufe ab und zu mal hier und da ein Kunstwerk. Aber mehr auch nicht. Ein Künstler kann von seiner Kunst noch nie leben. Das ist schon so. Und außerdem habe ich nicht studiert. Da sage ich immer das zu den Leuten, ich kenne so viele berühmte Künstler, die haben alle als Autodidakt angefangen. Und ich bin gerne Autodidakt, weil ich mir nichts vorschreiben lasse, was ich zu tun und zu lassen habe. Denn das, was du hier drin hast, im Kopf, versuch das mal umzusetzen als Kunstwerk. Mir gelingt das immer. Egal wie. Und egal wie lange es dauert. Hauptsache es wird fertig. Ich habe 2 Bücher gemacht. Ein politisches und ein Obdachlosenbuch. Über mich selber. Ja.
Das hieß obdachlos, genau. Du musst erst mal den Grund wissen, warum ich das geschrieben habe.
Ja.
Weil ich ich hatte nicht nur die Sozialämter satt, ich hatte nicht nur die Politik satt und ich hatte das Herumgerenne bei bestimmten Personen, um das zu bekommen, was ich eigentlich wollte, hatte ich auch satt. So, wenn du das irgendwann mal satt hast und sich das anstaut, was gibt es denn Besseres, als es niederzuschreiben? Und das habe ich gemacht. Ich habe das niedergeschrieben, was man niederschreiben muss. Auf politischer Ebene dies, auf persönlicher Ebene dies und so weiter und so weiter. Wie gehst du damit um und so weiter und so weiter. Und das habe ich auch gerne gemacht. Und das ist auch von vorne bis hinten verkauft worden. Aber es hat Schweinegeld gekostet. Und das war für mich eine Lehre. Ich würde nie wieder bei diesem Verlag nie wieder ein Buch veröffentlichen. Nie wieder. Das hat fast 3000 D-Mark damals gekostet, als ich wohnungslos war. Bring mal die 3000 D-Mark auf. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Obdachlos.